Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag, für diesen vierten Advent vorgesehene Predigtext, er steht im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen, wunderbaren Verse aus dem Lukas-Evangelium, von der Verkündigung der Geburt deines Sohnes Jesus Christus. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir diese Verse heute Morgen als Predigtext geschenkt bekommen, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns in dieser Predigt über diese Verse das finden lässt, was wir zu hören haben. Dass wir deine Zusagen, dass wir deine Verheißung verstehen, auch für unser Leben. Dass das geschieht und dass das passiert, dazu brauchen wir deine gnädige Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, alle miteinander. Segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, ein Teil der Arbeit eines Pastores besteht darin, dass er immer wieder Seelsorge mit den Geschwistern aus der Gemeinde oder aus dem Umfeld der Gemeinde betreiben darf und muss. Da kommen dann immer wieder Leute mit Fragen. Manche betreffen so die Lebensführung, aber manche sind eben auch theologischer Art. Und eine Frage, die ich schon sehr häufig gestellt bekommen habe, eben in so einem Seelsorgegespräch, ist die Frage nach der persönlichen Verbindung zu den Zusagen, Verheißungen und Worten der Bibel. Also noch vor einiger Zeit hat mich jemand gefragt: Kann ich denn die Jahreslosung des nächsten Jahres wirklich auch auf mich beziehen? Das ist doch so ein Geschehen zwischen Gott und der Hagar. Also die Jahreslosung lautet 1. Mose 16: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, für die Hagar damals, vor 3.500 Jahren, da hat das gestimmt. Das war ihr Leben und das wird auch dort geschildert. Und ich glaube das auch, aber gilt das auch mir? Kann ich das auch auf mich beziehen? Oder nach einer Evangelisation, da hatte einer sein Leben Jesus übergeben gehabt. Und ich sage dann häufig bei der Lebensübergabe eben dieses Wort, Jesaja 43. So spricht der Herr zu Jakob und zu Israel: Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, fürchte dich nicht, du bist mein. Und am nächsten Tag gab es dann genau dieses Gespräch, wo dann dieser Mann, der sein Leben Jesus gegeben hatte, direkt in die Zweifel kam und fragte: Kann ich denn das auch auf mich beziehen? Ich habe das nochmal nachgelesen, das ist doch gerichtet an das Volk Israel, an das Volk Jakob, also an Juda. Kann ich es auf mich beziehen? Und als ich angefangen habe, Seelsorge zu betreiben, habe ich versucht, den Leuten das wirklich noch weiter zu erklären. So einen riesen hermeneutischen Zirkel zu ziehen, um dann zu sagen, dass das alles passt. Mittlerweile bin ich da sehr radikal geworden. Mittlerweile sage ich, wenn die Leute dann, oder antworte, wenn die Leute sagen: Darf ich das auf mein Leben beziehen? Kann ich mich damit in Verbindung bringen? Sage ich: Nein. Können Sie nicht. Dürfen Sie nicht. Das müssen Sie. Da ist die deutsche Sprache eindeutig. Nicht können, nicht dürfen, müssen. Das ist so wie beim Autofahren, im Fahrlehrer. Wenn der von seinem Fahrschüler gefragt wird: Kann ich bei der roten Ampel anhalten? Darf ich da anhalten, wenn die rot zeigt? Da wird der auch sagen: Nee, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das musst du tun. Wenn das Ding rot ist, bremsen, stehen bleiben. Und genauso ist es bei den Zusagen des lebendigen Gottes. Was immer ihr in der Bibel lest, das könnt ihr nicht, das dürft ihr nicht auf euch beziehen, sondern müsst ihr wissen, ihr müsst es auf euch beziehen. Gott spricht euch an, wenn ihr die Bibel lest. Das gilt euch. Und so ist es auch heute in unserem Predigtext. Da kriegt die Maria durch den Gabriel fantastische Zusagen gemacht. Da kann man sich sagen: Das war ja eine ganz besondere Frau, diese Maria. Wie ist die gesegnet gewesen, begnadet gewesen? Kann ich das, darf ich das auf mein Leben beziehen? Jupp. Nicht nur können, nicht nur müssen, nicht nur können und dürfen, wir müssen es auf unser Leben beziehen. Und so wollen wir uns diesen wunderbaren Gabriels Zusagen noch einmal zuwenden, jetzt, wenn wir die Predigt hören, dass wir es hören für unser Leben, was wir zu hören haben und was wir annehmen müssen. Nicht dürfen, nicht können, sondern was wir annehmen müssen. So habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, die Gabriels Zusagen. Und ich habe 5 Stück mitgebracht, die Gott dir heute neu für dein Leben sagt. Erstens, er spricht dir sein Mitsein zu. Zweitens, er spricht dir die Furchtlosigkeit zu. Drittens, er spricht dir die Gnade zu. Viertens, das Mitgehen im Heiligen Geist. Und fünftens, sagt er dir noch etwas und sagt etwas zu über seine Allmacht. Die Gabriels Zusagen, die erste, das Mitsein. Das kriegt hier Maria zugesagt. Da kommt der Engel zu ihr hinein und sagt: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Wow, was für eine Zusage. Diese Maria ist nicht allein. Bei all dem, was noch werden sollte, und die hat Schlimmes erlebt, nicht? Also die schwierige Geburt in einer sehr unwirtlichen Umgebung, die Verfolgung durch den König Herodes halt, dann 30 Jahre später der furchtbare Tod ihres Sohnes, aber dann eben auch das Sein in der ersten Gemeinde. Aber Gott hat ihr von Anbeginn gesagt: Ich werde mit dir sein. Du bist nicht allein. In all den Höhepunkten, die du erleben wirst, in all den Tiefen, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, ich werde mit dir sein. Und das ist ein Wort, das die Männer und Frauen der Bibel immer wieder erhalten haben. Hier ist es Maria. Jakob, der in einer schwierigen Situation ist, weil er seinem Bruder übers Ohr gehauen hat, also schlimme Sünde getan hat. Er muss jetzt die Folgen seiner Sünde erleben. Er muss fliehen zu seinem Onkel Laban. Und dann schläft er des Nachts und darf die Himmelsleiter sehen. Und dann sagt Gott ihm dieses eine Wort: Ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Er gibt ihm keine Waffen, er gibt ihm kein Geld. Er sagt ihm sein Mitsein zu. Mose, als er zum Pharao gesandt wird, am brennenden Dornbusch, da sagt er dann: Wer bin ich denn überhaupt? Ich, kleine, mickrige Gestalt Mose, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten. Das funktioniert nicht, dieses Riesenvolk und der Pharao mit all seiner Gewalt. Wie soll denn das gehen? Und dann sagt Gott genau das zu ihm: Ich will mit dir sein. Auch da wieder nicht irgendwelche großen Heere, die ihm zur Verfügung gestellt werden, oder eine Rieseneloquenz, sondern einfach nur das Mitgehen des lebendigen Gottes. Oder Josua, der Nachfolger Mose. Als der Mose gestorben ist, da fällt ihm die wahnsinnige Aufgabe zu, das gelobte Land einzunehmen. Und das ist ja nicht irgendwie ein Land, wo keiner wohnt. Das ist besetzt mit starken Städten, mit kriegerischen Heeren. Und da sollen sie reingehen. Diese Gurkentruppe, die beim ersten Anzeichen da sofort sich in den Wind schlägt, da steht er am Jordan und er weiß nicht weiter. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt ihm: Josua, ich will mit dir sein. Immer wieder diese Verheißung des mit den Männern und Frauen Gottes sein. Und das ist das, was Gott uns auch sagt, was er dir sagt. Da kann man jetzt fragen, ja, wie können Sie das ableiten, wie können Sie das begründen? Nun, als Gott in diese Welt kommt, dann ist es ihm wichtig, dass er zwei Namen hat. Einmal Jesus, das heißt, Jahwe rettet, und Jahwe heißt ja übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde, oder man kann es übersetzen, ich werde mit dir gehen. Die Alttestamentler sagen häufig, Gott ist ein Weggott, der uns begleitet. Aber es ist noch ein zweiter Name, der eben diesem Gott in dieser Welt gegeben wird. Und zwar der Name Immanuel. Jesaja 7 wird es schon verkündet. Da wird er kommen, der Nachfolger Davids, der auf dem Thron ewig sitzen wird. Und sein Name wird Immanuel sein. Und hier bekommt Maria gesagt, wie sie ihren Sohn zu nennen hat. Aber als Josef das verheißen bekommt in Matthäus 1, da heißt es, du sollst deinen Sohn Immanuel nennen. Und Immanuel heißt übersetzt nicht anderes als Gott mit uns. Gott mit uns. Und das bedenken wir im Advent, das denken wir an Weihnachten, dass Gott, dass Jesus Immanuel in diese Welt gekommen ist, Gott mit uns. Das ist die Botschaft an dich, das ist die Botschaft an uns. Gott ist mit dir. Bei all dem, was jetzt vor dir steht, das ist eine Zusage, die nicht nur der Maria galt, die sondern dir auch gilt heute Morgen. Und das darf ich noch einmal stark machen. Gott ist mit dir, um dir den rechten Weg zu zeigen, der jetzt vor dir ist. Vielleicht weißt du nicht weiter, was der nächste Step sein wird, aber er ist da, er ist mit dir. Gott ist mit dir, um dich, so heißt es in dem irischen Segen, zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Vielleicht hast du Mobbing-Erfahrungen gemacht, vielleicht ist es schwierig in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Universität. Aber du bist nicht allein bei dem Schwierigen. Gott ist mit dir. Er ist da, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Dieser Jakob, der war gefallen in schlimme Sünde. Den Vater betrogen, den Bruder betrogen. Der hat es nicht gebracht. Aber Gott hat ihm sein Mitsein zugesagt, trotz seiner Sünde. Vielleicht bist du in tiefer Sünde momentan. Und du wirst damit nicht fertig, was der Widersacher an dir tut. Und du verzweifelst selber über deine Schwachheit, über diesen Kleinglauben, über das, was in deinem Leben nicht funktioniert. Gott ist mit dir. Du kämpfst nicht alleine dagegen. Gott ist mit dir. Und er ist auch da in deiner Trauer. Gott ist mit dir, um dich zu trösten. Wenn kein Mensch mehr dein Elend, deine Depression, deine Tränen sieht, einer ist da, er ist mit dir, der lebendige Gott in Jesus Christus. Er war mit Maria und er ist mit dir. Und das ist die erste Zusage, die du hören darfst, dass Gott mit dir ist. Und weil Gott mit dir ist, darfst du furchtlos nach vorne gehen. Das ist das Zweite, was Maria hier zugesagt wird. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Ja, die ist mit dem überfordert, was jetzt gerade passiert. Da kommt ein Wesen aus der anderen Welt in ihre Hütte hinein, schenkt ihr eine Begegnung und da hat sie Angst, da steht hier, sie erschrickt, also sie hat furchtbare Angst vor dem, was jetzt ist und auch von dem, was jetzt der Engel dann verkündigt. Das eine ist, man kann sich ja darüber freuen, rein heilsgeschichtlich, und Maria hat sich natürlich gefreut und freut sich heute im himmlischen Jerusalem, wo sie ist, aber das jetzt mal irdisch durchzurechnen, was das für sie bedeutet, die wird schwanger, die ist gar nicht verheiratet, da steht die Todesstrafe im alten Israel zu. Wie soll denn das alles funktionieren? Wie geht denn das weiter? Die hat doch keine Ahnung, so eine junge Frau, mit einmal auf allem überfordert, mit allem, was kommen wird, da hat sie Angst. Aber Gott ist ja mit ihr und deshalb darf sie furchtlos sein. Und deshalb sagt ihr das der Engel, hey, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und das, was die Maria hier erlebt, das erleben wir auch immer wieder. Wir sind überfordert mit dem Hier und Jetzt, mit dem Vielen, was auf uns einstürmt. mit dem, was uns abverlangt ist und erst recht mit dem Blick nach vorne, was denn alles kommen könnte. Und das ist ja auch heute, wenn wir den Blick nach vorne werfen, vieles, was uns Angst und Kummer und Sorgen machen kann. Im Geopolitischen halt, mit dem Krieg in der Ukraine, mit all dem, was die Schwäche des Euros angeht, mit der Unsicherheit der Energieversorgung und. Ich muss ja nicht die Tagesthemen der letzten 2 Jahre wiederholen halt. Aber auch persönlich für uns ist so vieles, was uns Angst macht. Mit unserem Gesundheitszustand, mit dem Zustand unserer Ehe, mit den Dingen, in denen wir leben. Wenn wir nach vorne gucken, da wird uns immer wieder Angst und Bange, weil wir Menschen nämlich nicht die Zukunft in der Hand haben. Und da ist es gut, dass Gott kommt und sagt, brauchst keine Angst zu haben. Ich bin doch mit dir. Fürchte dich nicht. Das darf die Maria hören und das darfst du hören. Das ist die Zusage, die Gott dir angesichts deiner Nöte, deiner Angst und Sorgen heute Morgen schenkt. In deine Situation hinein sagt er dir zu, fürchte dich nicht. Ja, das, was kommt, ist eine große Herausforderung. Ja, das ist schwierig, aber ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir haben am Freitag junge Gemeinde gehabt, da haben wir gesprochen über 1. Samuel 17, die Begegnung Davids mit Goliath. Ganz Israel macht sich in die Hosen vor diesem Riesenkrieger. Da kommt der kleine Hirtenjunge und der reflektiert eins, hey, als ich die Schafe gehütet habe, da musste ich gegen Löwen kämpfen, da musste ich gegen Bären kämpfen und da ist er mit mir gewesen, der lebendige Gott. Und wenn das so war, da kann ich auch diesem Goliath entgegentreten. Der Herr wird ja mit mir sein. Das sagt er dann. Der Herr, der mich von Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch retten von diesem Philister. Und so dürfen wir auch unser Leben gucken. Furchtlos. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ihr alle habt erlebt, wie der lebendige Gott in eurem Leben gewirkt hat. Und wie er euch aus so mancher Krise und Not herausgeführt hat. Und so wie er an euch gehandelt hat, so wird er auch heute, morgen und bis zum letzten Tag eures Lebens an euch handeln. Er ist mit euch. Und deshalb braucht ihr euch nicht zu fürchten. Aber das müssen wir uns immer wieder gegenseitig zurufen und immer wieder zusprechen. Dieses fürchte dich nicht. Deshalb ist es auch der häufigste Satz der Bibel. Weil wir Christen immer wieder durch all die Versuchungen des Widersachens in Angst geführt werden. Wo immer ihr Angst habt, da müsst ihr wissen, ist der Teufel dran. Gott möchte die Furchtlosigkeit für unser Leben. Der Teufel will die Angst. Und das passiert auch den stärksten und gewaltigsten Christen, auch die, die am meisten verstanden haben. Luther, unstrittig jemand, der die Bibel verstanden hat. Und der wusste, was der lebendige Gott war. Was hat der durch seine Predigten, durch seine Lieder, durch sein Schreiben anderen Menschen Mut gemacht, sie aufgebaut. Aber er selber ist immer wieder auch in Depressionen verfallen, gerade auch zum Ende seines Lebens hin. Da hat er immer wieder Ängste gehabt, wie wird es denn weitergehen mit mir, mit der Sache des Protestantismus und. Und Gott sei Dank hat ihm Gott eine gute Frau zur Seite gestellt in der Katharina von Bora. Als sie das erkennt, wie tief der in diesen Ängsten drin ist, da geht die hin in Wittenberg zum Steinmetz und lässt sich bei dem ein neues Torportal bestellen. Nicht, weil das alte kaputt war, sondern weil sie in das neue Portal etwas hat reinhämmern lassen, reinmeißeln lassen. Vivit, lateinisch, er lebt. Das hat sie einsetzen lassen. Um ihrem Mann zu sagen, wann immer du durch das Tor gehst, hey, Jesus lebt, er ist mit dir, da musst du doch keine Angst haben. Das musst du selbst so ein Starker wie der Luther hören. Und egal wie stark und kräftig du im Glauben zu sein scheinst, wenn der Widersacher kommt und seine Trommeln haut mit all der Furcht, mit all der Angst und alles, dann ist es gut, wenn ein Bruder, eine Schwester dir da ist und haut ein Loch in die Trommel und sagt, es gibt eine andere Realität. Nämlich, dass Jesus da ist und mit dir ist und deshalb brauchst du dich nicht zu fürchten. Nicht, ich darf furchtlos sein? Ich kann ohne Angst leben? Nein, wenn Jesus da ist, dann musst du ohne Angst leben. Weil er ist derjenige, der dein Leben in den Händen hält. Und deshalb darf ich dir noch einmal die Furchtlosigkeit zusprechen. Ja, du kannst eines Tages sterben. Das wird passieren, bei mir, bei euch. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Wir haben ja ewiges Leben in Jesus. Ja, es kann passieren, dass all unser Geld dahin geht. Aber wir leben ja nicht vom Mammon. Wir leben vom lebendigen Gott. Ja, es kann auch passieren, dass wir versagen. Ja, ich versage, aber wir haben einen Gott in Jesus, der uns aufhilft. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und ich weiß, dass viele von euch heute Morgen hier sind und auch zugeschaltet sind mit ihren großen und kleinen Ängsten. Und da möchte ich euch ganz besonders nochmal den Psalm 91 ans Herz legen. Wie so ein Medikament für die nächste Woche. Ich habe ihn noch als ersten Lesungstext für den Montag bei den Hausaufgaben aufgeschrieben, aber wenn ihr so in größeren Nöten und Problemen seid, dann knallt euch wirklich diesen Psalm 91 morgens und abends rein. damit ihr in Furchtlosigkeit geführt werdet. Damit ihr nicht allein guckt auf das, was so die großen Probleme eures Lebens sind, sondern dass ihr euch in der Wahrheit Gottes einfach bergt und erlebt, wie das euch Schutz ist. Lest den Psalm 91 und der Herr wird euch neue Furchtlosigkeit schenken, die er euch auch zusagt. Ein drittes, was er der Maria zusagt, ist die Gnade. Das ist die richtig dicke in der Zusage. Es kommt an zwei Stellen. Einmal im Vers 28 heißt es, da geht es direkt los. Sei gegrüßet, sagt der Engel, du Begnadete. Und dann im Vers 30, der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden vor Gott. Also das Mitsein ist stark, die Furchtlosigkeit ist stark, aber diese Zusage der Gnade ist noch viel stärker. Übrigens, das erkennst du, wenn du im Glauben weiterkommst. Kierkegaard hat einmal gesagt, je fortgeschrittener man im Glauben ist, desto mehr wird man entdecken, wie wichtig die Gnade Gottes ist und wie sehr man seiner bedarf. Das ist wichtiger als alles andere, dass wir die Gnade haben. Deshalb haben es die Reformatoren uns auch ins Stammbuch reingehämmert, also neben dem Solus Christus, der Sola Scriptura, eben auch Sola Fide und Sola Gratia, allein die Gnade. Es kommt nur auf die Gnade Gottes ein. Wenn er uns gnädig ist, ist alles in Ordnung. Wenn der seine Gnade wegzieht, ist alles vorbei. Gnade, diese freie, unverdienbare Herabneigung unseres Herrn und Heilandes zu uns, die wir es nicht verdient haben. Und diese Gnade wird Maria zugesagt. Und diese Gnade wird uns zugesagt. Nicht nur Maria, nicht nur den Männern und Frauen der Bibel, auch uns. Johannes 1,14 im Johannesprolog, wenn wir zu Weihnachten wieder hören, da heißt es im letzten Vers, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade. Voller Gnade. In Jesus kommt das volle Gnadenpaket in diese Welt. Und wenn wir Jesus annehmen, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir die Gnade. Jesus ist die Gnadenzusage an uns. Das, was auf Golgatha passiert ist, ist lauter Gnade. Da wurde das Urteil für dein Leben vollstreckt, für deine Sünden und Schuld. Und du bist frei von aller Schuld, wenn du diese Gnade annimmst. Wir sind allesamt Sünder, heißt es in Römer 3, ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus der Gnade, die durch seine Erlösung in Christus Jesus geschehen ist. Das ist Gnade, die uns zugesagt und verheißen ist in Christus Jesus. Und deshalb ruft uns die Bibel immer wieder auch auf, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in Jesus Christus. 1. Petrus 1, 13. Die Gnade, die Gnade, die Gnade. Ich habe das schon häufiger gesagt, da wo ich herkomme, aus dem Siegerland zum Gemeinschaftsbereich, da war das so in den alten Stunden, wurde grundsätzlich nach dem Segen nochmal die Gnade gesungen. Das ist auch das letzte Lied in unserem Liederbuch. Dann wurde immer gesagt, jetzt die Gnade. Und dann sagen sie immer die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, weil es das so wichtig ist, damit sollten die Brüder und Schwestern nach Hause gehen. Die Gnade. Auch in der Bibel, jeder Brief des Apostel Paulus, der beginnt mit dem Wunsch um Gnade und endet mit dem Gnadenzuspruch. Auch wenn ich hier den Kanzelgruß sage, geht es grundsätzlich um die Gnade. Da wisst ihr, jetzt kommt gleich die Predigt, erster Satz, Gnade sei mit euch und Friede. Nicht, weil ich jetzt nicht noch vier oder fünf andere Kanzelgrüße mir einfallen lassen könnte, aber dass das Stereotyp immer ist, deshalb, weil die Gnade so wichtig ist. Und das Wunderbare ist, dass wir die Gnade bekommen in Jesus Christus. Nochmal, das ist die wunderbare Zusage. Wir sind Begnadigte. Diese Anrede, die Maria hören darf, die darfst du auch hören. Du bist begnadigt, weil du an Jesus glaubst. Trotz deiner kleingläubigen Nachfolge, trotz all deines Versagens, trotz all deiner Sündhaftigkeit, die nach wie vor geblieben ist. Weil du an Jesus glaubst, bist du begnadigt. Und das brauchst du nur noch zu glauben, nichts anderes mehr zu machen, dann ist das Wahrheit. Und wenn du das verstanden hast, was Gnade ist, nochmal, dann bist du erfüllt von großer Freude, dann weißt du, mir kann gar nichts mehr passieren. Wenn Gott mir gnädig ist, dann ist alles andere irrelevant in dieser Welt. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, der ist auch von der Gnade so erfüllt. Er schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade ist es in mir. Alles ist nur Gnade, 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 Gnade. und wir sind begnadigt. Das darfst du als dritte Zusage heute Morgen hören für dein Leben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du begnadigt, weil, und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, weil der Heilige Geist in dir ist und du Anteil an der Gnade hast. Das ist das, was Maria ja zugesagt wird. Das ist ja somit das Tiefste. Wenn wir diese Geschichte hier lesen, dann ist das ja so der Kern, die Ankündigung der Geburt Jesu. Und sie darf hören, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Verheißung des Heiligen Geistes, was dann auch passiert. Und dadurch hat sie Anteil an Gott. Das wird ihr verheißen und es passiert. Es wird immer wieder in Frage gezogen von irgendwelchen Theologen. Ihr könnt immer eins wissen. Wer das in Frage stellt, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden ist, der hat selber den Heiligen Geist nicht. Das ist ein ganz klares Kriterium, wie früher das die Brüder sagten bei uns. Wer das schon in Zweifel stellt, der hat den Geist Gottes nicht. Es ist der Heilige Geist, durch den Gott in diese Welt kommt. Nicht durch irgendeinen menschlichen Akt, das ist der Bibel ganz wichtig, sondern eine Jungfrau wird schwanger. Sie bekommt den Heiligen Geist. Etwas, was eigentlich gar nicht stattfinden kann. Eine Frau, die von keinem Mann wusste, die bekommt ein Kind. Nun, es ist ein göttliches Wunder. Aber dieses göttliche Wunder ist nicht nur Maria verheißen, das gesagt wird durch den Engel, du bekommst den Heiligen Geist. Nein, das ist uns auch verheißen. Jesus sagt in Johannes 14, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Einige Verse später, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist Maria zugesagt worden, verheißen worden. Und uns auch. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann werden wir zu Christen, weil wir dadurch Anteil an Christus haben. Durch den Heiligen Geist sind wir inkorporiert in den Leib Jesu Christi. So wie die Gabe des Heiligen Geistes Maria in eine besondere Verbindung mit Gott geschenkt hat. In eine einmalige, ganz besondere Verbindung. Aber so sind wir auch in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Auch uns ist der Heilige Geist verheißen und zugesagt. Und wir haben ihn. Ich hoffe zumindest, dass alle, die jetzt diese Predigt hören, ihn haben. Dass alle diese Zusage schon erlebt haben, dass sie wahr ist. Aber wenn jemand diese Predigt hören sollte und den Heiligen Geist noch nicht hat, noch nicht wiedergeboren ist, noch nicht sagen kann, Jesus ist der Herr meines Lebens, nicht Heilsgewissheit hat, dann möchte ich ihm sagen, auch dir ist der Heilige Geist angeboten. Jesus klopft an deines Herzens Tür und er will Einzug nehmen in dein Leben durch den Heiligen Geist. Du musst ihn nur hineinbitten und dann wirst du Verbindung mit dem lebendigen Gott bekommen. Das ist etwas ganz Besonderes, dass wir diesen Geist haben. Und durch diesen Geist haben wir eben auch das Mitsein Gottes, was der erste Punkt war, die Furchtlosigkeit. 2. Timotheus 1,7 heißt es, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das Wunderbare. Maria bekommt den Heiligen Geist zugesagt und auch wir haben ihn zugesagt bekommen. Und wenn wir durch Gottes Gnade unser Leben Jesus übergeben durften, dann ist er auch in uns. Problem ist bei uns häufig nur so, dass wir den Geist dämpfen in unserem Leben. Wir lassen uns wieder von den Ängsten, Sorgen und Nöten dieser Welt bestimmen halt. Und dann wird der alte Adam in uns stark und der Heilige Geist wird gedämpft. Hey, wie wunderbar, dass uns Gott den Geist zugesagt hat, dass wir ihn haben. Lass ihn auch leben, dämpft den Geist nicht. Lass uns im Geist leben, damit genau diese Zusagen dann auch wahr werden, die Gabriel hier Maria schenkt und die Gott uns heute Morgen schenkt. Und das ist das Wunderbare, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns Furchtlosigkeit schenkt und das Mitsein Gottes. Und ein fünftes und letztes, was Gabriel hier der Maria zusagt, was Gott der Maria sagt und was er uns verkündet und zusagt, nämlich, dass bei ihm alles möglich ist, seine Allmacht. So heißt es hier, als der Maria fragt, ja, wie soll denn das funktionieren? Ich bin doch eine Jungfrau, ich habe von keinem Mann bisher gewusst, wie funktioniert das, dass ich schwanger werde? Dann sagt der Engel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Guck dir deine Verwandte an, diese alte Elisabeth, Da ist biologisch auch schon alles vorbei gewesen, aber die hat auch noch ein Kind bekommen. Das schenkt Gott. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Übrigens dasselbe, was Abraham und Sarah gesagt wird, als die in ihrem hohen Alter ein Kind bekommen. Er kann aus einem erstorbenen Totenleib Leben erwecken, weil er eben der Herr über Leben und Tod ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Übrigens, diese Allmacht Gottes, die bezeugen wir jeden Sonntag hier, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Erster Satz, ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde. Also ein Gott, der es drauf hat, alle diese Abermilliarden Galaxien, all diese Sterne, all diese Sonnen, all diese Planeten und Monde mit einem Wort zu schaffen. Mit einem einzigen Wort ins Leben zu rufen. Wer das kann, der kann auch einer Jungfrau ein Kind schenken, ohne dass da ein Mann dabei ist. Überhaupt gar kein Problem. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Davon zeugt die Bibel. Zeugt davon als bei Josua. Josua 10 ist eine der stärksten Geschichten im Alten Testament, als er kämpfen gegen ihre Feinde. Jetzt soll es dunkel werden und der Herr sieht, hey, wir sind gerade am Gewinnen und ich möchte, dass mein Volk weiter gewinnt. Da lässt er einfach die Zeit stehen. Da lässt er einfach diesen Tag 24 Stunden sein lassen. Es hört auf, die Sonne geht nicht unter. Die Sonne steht still. Und dann sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Weil sie nur mit naturwissenschaftlichen Phänomenen rechnen und Gesetzen dieser Welt. Obwohl längst schon klar ist, dass all die newtonschen Gesetze längst überworfen ist und dass es weder Zeit noch Raum tatsächlich in diesem messbaren Sinne gibt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist wichtig und darauf müssen wir vertrauen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir deklinieren immer wieder so unsere Möglichkeiten durch. Und dann packen wir den lieben Gott auf die Reservebank und denken, so ein bisschen kann er uns helfen. Und wenn er die Konstellationen so richtig stellt, dann wird es vielleicht gelingen mit meiner Mathearbeit oder mit meiner nächsten Beförderung oder mit der nächsten Untersuchung beim Arzt. Und dann rechnen wir alles durch, wo wir dann meinen, ja Gott, hier kannst du so ein bisschen helfen. So wie ein Maurermeister einen Gesellen hat und sagt mal, hier kannst du ein bisschen mit anpacken. Aber bei Gott ist es ganz anders. Der kann alles komplett versetzen und ganz anders machen. Der hat Möglichkeiten, die unsere Vorstellung um ein Weites übersteigen. Das können wir gar nicht fassen. Psalm 139 heißt es, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar zu hoch, dass Gott überall, zu allen Zeiten ist, dass er allgegenwärtig, allmächtig ist, dass es bei dem nicht mal Zeit gibt. Das können wir gar nicht denken. Aber dieser Gott, der eben allgegenwärtig, allmächtig ist, alles kann, der kann alles aufheben. Er kann alles tun, das darf Maria hier hören, das wird ihr zugesagt. Und das darf sie dann auch erleben, die Allmacht des lebendigen Gottes. Und das ist das, was er uns auch zusagt. Er sagt uns zu, er sagt dir zu, rechne nicht eben mit deinem Rechenheft und mit deinem Taschenrechner. Bei mir gibt es ganz andere Größen, die kannst du gar nicht erfassen, so gewaltig sind die. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das sagt er uns zu, damit wir nicht in den Fehler verfallen, ihn irgendwie einzugrenzen mit dem, was er machen kann. Gerade angesichts unserer Endgültigkeitserfahrung, gerade angesichts unseres Scheiterns, gerade angesichts unserer Todeserfahrung in dieser Welt, ist es wichtig, das zu sehen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist so stark im Alten Testament, als dann Abraham den Isaak opfern soll. Dann heißt es im Hebräerbrief, er ist bereit, das zu tun, weil er weiß, Gott kann auch aus den Toten Leben erwecken. Und das ist wahrer Glaube. Zu wissen, die Welt steht komplett dagegen mit all ihren Wahrheiten. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das sagt er dir auch heute zu, angesichts deiner verfahrenen Situation. Glaube nur, vertraue nur. Mach es nicht wie Abraham vor der Opferung, wo er immer wieder hingegangen ist, hat die Zusagen gehört und hat die immer nur so einen kleinen Teil umgesetzt. Nicht als er ausziehen sollte aus Ur, da sagt Gott, geh raus, er geht raus, aber er sagt auch, geh weg von deinem Vaterland und er nimmt aber seinen Vater und seinen Neffen mit halt. Dass wir immer so Kleinigkeiten machen, weil wir sagen, das ist vielleicht besser, wir müssen so Gott so ein bisschen aufs Pferd helfen. Damals, als ein junger Mann war, Abraham nicht vollständig geglaubt, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Das hat er erst zum Ende seines Lebens. Aber das wollen wir auch tun. Nicht nur am Ende unseres Lebens, sondern auch heute. Der Zusage Gottes Vertrauen, die er Maria schenkt und die er dir heute schenkt. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. So glaube an diesen Gott und so vertraue seinen Zusagen. Und wenn du das tust und gleichzeitig weißt, dass dieser Gott dich so lieb hat, dass er in Christus Jesus für dich gestorben ist, dann kannst du auch furchtlos in alles hineingehen, was vor dir steht. Deshalb vertrau dieser Zusage, dass Gott allmächtig ist und dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. Die Gabriels Zusagen, fünf Zusagen, die Gott der Maria geschenkt hat, fünf Zusagen, die er dir für dein Leben schenkt. Und ich habe ja diesen Gottesdienst begonnen, dass ich gesagt habe, so wie diese kleinen Mädchen bei dieser Geburtstagsfeier hier gesucht haben und suchen sollten nach dem, was Gott für sie vorbereitet hat, so guck du bitte genau hin, was Gott für dich nun nicht versteckt, sondern ganz offen hingelegt hat an Zusagen für dein Leben. Dass er mit dir ist, dass du furchtlos sein darfst, dass er dir Gnade schenkt, dass er dir den Heiligen Geist gibt und dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.